Heute ist ein Tag der Freude. Ich bin nicht ein Typ, der viel weint, aber heute ist schwierig. Heute ist ein Tag von Freude, an dem Lukas, David, Celine und auch Bob getauft werden. Wir werden häufig pessimistisch, wenn wir von Familienmitgliedern, von Bekannten, von Arbeitskollegen oder allen möglichen, wenn sie so stur bleiben in ihrer Ablehnung von unserem Herrn Jesus Christus. Und dann lesen wir noch in der Zeitung, wie gottlos die Welt ist. Und wir vergessen was der Herr heute noch macht. Er hält uns Gläubige im Glauben und Jesus baut weiterhin noch seine Gemeinde aus. Er zieht immer wieder neue Menschen zu sich. Wir haben keinen Grund, um pessimistisch zu werden. Sondern wir haben jeden Grund für Mut, Gottes Evangelium leidenschaftlich, feurig, fröhlich zu verkünden. Viel Schlimmes passiert zurzeit, keine Frage. Das ist aber nicht das Einzige. Das ist nicht das Einzige, was im Moment vorkommt. Das ist nicht das Einzige, was wir beobachten können. Jesus zieht neue Menschen zu sich. Jesus hat nicht aufgehört, seine Gemeinde zu bauen. In Brasilien, in meinem Herkunftsland, gab es in den letzten 10 Jahren, laut der Zeitung The Economist, eine neu gegründete Gemeinde pro Stunde und 80% davon waren Freikirchen. Nicht alle diese Gemeinden sind gut. Es gibt leider viel Wohlstandsevangelium weltweit, aber es ist auch nicht alles schlecht. Meine Mutter, die in Brasilien wohnt, sie ist auch ganz frisch im Glauben und sie geht in eine wunderbare Gemeinde, wo das Evangelium klar verkündet wird. In 1980 gab es in China geschätzt 6 Millionen Christen, trotz brutalster Verfolgung. Heutige Recherche schätzen eine Zahl zwischen 70 Millionen und 100 Millionen. Das ist mindestens eine Verzehnfachung innerhalb von 40 Jahren. Und wir reden nicht von dem Einkommen einer Firma. Wir reden nicht von Wachstum in der Inflation, dass 100 Euro vor 40 Jahren heute 1.000 Euro wert sind. Nein, wir reden von einer Vervierzehnfachung der Zahl der Christen. Menschen wie du und ich, die für Jesus brennen und Gott lieben. In Österreich tut sich auch was. Und heute kriegen wir einen Geschmack davon. Indem wir hoffnungslos und brüderlich auf unsere Täuflinge schauen dürfen. Lukas, Celine, David, Bob. Sie glauben an Jesus. Sie lieben Gott und wollen diese Liebe heute öffentlich bekennen und getauft werden, wie unser Herr es befohlen hat. Sie haben komplett verschiedene, ganz verschiedene Hintergründe, ganz verschiedene Lebensgeschichten, aber ihre Liebe zu Jesus verbindet sie, genauso wie sie uns auch verbindet. Ich darf heute, knapp 3 Jahre nach meiner Taufe, hier stehen und fühlt sich eigentlich an wie 40 Jahre, weil seitdem hat sich so viel getan. Heute darf ich hier stehen und einen brüderlichen Blick auf die Täuflinge werfen und ein paar Worte zur Taufe allgemein sagen. Ich fange mit einer kurzen Stelle an, die ich sagen würde, geht es nicht prinzipiell um die Taufe, sondern nur indirekt. Das wäre Hesekiel 36, 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinigkeiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Wenn man so eine Stelle anschaut, könnte man den Eindruck bekommen, dass das physische Wasser von der Taufe, von der heutigen Taufe, unsere Täuflinge geistlich reinigt. Es gibt Christen, die daran glauben, nicht nur römisch-katholiken, sondern auch unsere Brüder der evangelischen Kirche und einige, nicht alle, ich weiß, Rachel, von den Anglikanern. Sie leiten dieses Verständnis von solchen Stellen ab. Was sind aber die Probleme von solcher Auslegung, von so einer Auslegung? Am wichtigsten finde ich die Schwierigkeit, dieses Verständnis damit zu vereinbaren, was die Bibel über die Neugeburt und über Errettung aus Glauben alleine sagt. Wenn diese Auslegung von Hesekiel 36, noch nicht die nächste, also, wenn diese Auslegung von Hesekiel 36 stimmen würde, dann müssten wir meiner Meinung nach gar nicht evangelisieren. Wir könnten stattdessen auf die Kärntnerstraße kommen mit einem Feuerwehrschlauch und tausenden Menschen taufen. Und sie werden wirklich rein von all ihren Unreinheiten, wie es in der Stelle heißt. Das wäre praktisch und schnell erledigt. Aber das ist nicht das Vorbild der Evangelisation, das wir in Apostelgeschichte bekommen. Und die Frage ist, warum nicht? Da ist es wichtig, dass wir uns die Frage stellen, können wir sagen, dass es gläubige Christen gibt, die noch nicht gerettet sind? Dass noch gerettet werden durch etwas, was mit menschlichen Händen gemacht wird. Ich würde sagen, das ist eine unmögliche Auslegung von der Bibel allgemein. Wir werden aus Glauben alleine gerechtfertigt und das wird uns ganz genau erklärt. Und ich zitiere ein paar kurze Stellen dazu. Römer 3, 28 sagt Paulus, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt ist, ohne Werke des Gesetzes. Römer 4, 2 bis 3. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Dann, was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte an Gott oder Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir jetzt Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Unsere Täuflinge sind heute da, um getauft zu werden, weil sie glauben. Und wegen diesem Glauben haben sie jetzt schon Frieden mit Gott durch den Herrn Jesus Christus. Das ist jetzt schon Realität in ihrem Leben. Wir sollten aber nicht deswegen die biblische Aussagen ignorieren, die über dieses reinige und sogar rettende Wasser reden. Ich komme mal zurück zur ersten Stelle, aber ich lese diesmal ein bisschen weiter. Die Verse, die Hesekiel 36, 25 folgen, sind wichtig, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinigkeiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meine Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Wir sehen hier, dass dieses Wasser von Vers 25 nicht von unserer Heiligung getrennt werden kann. Dieses Wasser hat eine Auswirkung. Wenn es Wasser ist ohne neues Herz, ohne neuen Geist und ohne ein christliches Leben, dann ist es nicht das Wasser von Vers 25. Ich komme zurück zu meinem Beispiel mit dem Feuerwehrschlauch. Wenn wir alle diese armen Menschen nass machen, die nicht nur nicht getauft werden wollen, sondern die sich extra dagegen wehren und sie schreien und versuchen zu rennen, sollen wir dann nach dieser Tat erwarten, dass diese Menschen erneuert sind, dass sie jetzt nach Gottes Satzungen und Rechtsbestimmungen leben, wie uns Hesekiel sagt? Ich kann euch sagen, dass es nicht so ist. Ich komme aus einem Land, wo fast jeder, der über 30 ist oder auch unter 30, als Baby getauft wurde. Mit der Behauptung, dass wir in dieser Taufe komplett gereinigt wurden. Wenn man nur einen kleinen Blick auf Karneval bei uns in Brasilien wirft, wird man leicht jede schlimme Sünde finden, die uns von Gott trennt. So wie schwere Betrunkenheit, Hurerei, Diebstahl, Gewalt und. Alle sind getauft, die das machen. In Österreich gibt es sowas auch. Und sogar unter uns Freikirchlern auch. Wir alle kennen Menschen, die ein Glaubensbekenntnis abgegeben haben und wurden bei uns aufgrund dieser starken Aussage getauft und wollen heute nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Wie manche hier wissen, rede ich zurzeit evangelistisch mit einem Unitarier, der also die Gottheit Jesu ablehnt. Und der meint, diese Ablehnung von der Bibel abzuleiten. Den kennt man hier. Ich weiß nicht, ob jeder das tut, aber meint ihr auf jeden Fall. Und damals hättet ihr vielleicht nie gedacht, dass das der Fall ist, dass das passiert. Ich kenne einen anderen, der leidenschaftlicher Atheist geworden ist und der heute einen Blog schreibt, um Christen zu seiner neuen Religion zu gewinnen, wenn ich das so formulieren darf. Was innerlich in solchen Menschen passiert, das ist ein Thema an sich. Ich werde jetzt nicht die Zeit haben, ich gebe nur einen kurzen Überblick. Jakobus sagt zum Beispiel, dass es wahre Christen gibt, die nur große Bögen im Leben machen, aber die später zurück nach Hause finden werden. Johannes erzählt uns von Menschen, die die Gemeinde verlassen, damit es geoffenbart wird, dass sie nicht zu uns gehört haben. Das klingt hart, aber es ist eigentlich nicht schlecht. Wenn sie gegangen sind, weil sie nicht zu uns gehört haben, dann können sie zum ersten Mal noch wirklich kommen. Mit einem gebrochenen Herzen für den Herrn. Und der Autor des Hebräerbriefs gibt uns auch einen dritten Fall von Menschen, die wirklich teilhaft im Heiligen Geist waren und gehen und wollen nie wieder zurück. Und erzählt, dass sie leider mit den Konsequenzen leben werden müssen. Wir aus unserer menschlichen Perspektive können nicht wissen, welcher der Fall ist, wenn jemand geht. Nur Gott kennt die Gedanken und die Herzen der Menschen. Wir müssen es nicht. Also, das ist alles Grund zu wissen, das Wasser der Taufe ist nicht das, was uns reinigt. Was reinigt uns dann? Auf die Art, wie Hesekiel uns erzählt. Als Jesus Nikodemus erklärt hat, was es bedeutet, neugeboren zu werden, sagt er in Johannes 3, Vers 5, dass wenn wir nicht aus Wasser und Geist geboren werden, dann können wir nicht in das Reich Gottes kommen. Ich lese mal die Stelle. Jesus antwortete Nikodemus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch neugeboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, und du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also ohne neu geboren zu werden, können wir nicht in das Reich Gottes hineingehen. Wir können es nicht einmal sehen. laut Jesus. Wir sehen hier jetzt, dass dieses Neugeborenwerden im Geist geschieht. Und nicht nur das, sondern es ist etwas, das nach dem Willen des Geistes geschieht. Der Geist Gottes hat einen Willen. Und er handelt auch danach. Das Wort für Wind in dieser Stelle, in Vers 8, ist das gleiche Wort wie für Geist. Nur der Zusammenhang sagt uns, welches ist welche. Und da macht Jesus ein Wortspiel, dass wir wissen, er redet über beiden. Der Wind hier, in Anführungszeichen, hat einen Willen und er macht lebendig, wenn er will. Wenn Jesus über den Willen des Windes redet, klingt das nicht so, als könnten wir das einfach so steuern, indem wir physisches Wasser auf jemanden sprühen. Nein, wir werden nach dem Willen des Geistes, aus dem Geist geboren. Und es ist genau das. Es ist das, was uns errettet. Es ist das, was uns reinigt. Der Geist Gottes badet uns und er erneuert uns vollständig. Wir werden reingewaschen in der Wiedergeburt. Und das ist nicht etwas, was dem Glauben etwas hinzufügt, sondern wenn wir glauben, dann ist dieses Prozess schon vollständig. Wenn du in deinem Herzen weißt, dass du an Jesus glaubst und dass du den Herrn liebst, dann hast du das Bad der Wiedergeburt schon erlebt. Gott hat schon reines Wasser über dich gesprengt und du wurdest schon aus Wasser und aus dem Geist geboren. Das ist jetzt schon eine Realität. Bei Lukas, bei Bob, bei Celine und bei David. Manche von euch habe ich noch nicht kennengelernt, deswegen zögern. Johannes sagt uns das in 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, liebt den, der aus ihm geboren ist. Schauen wir uns ganz genau an, wie Johannes die Verben da konjugiert in diesem Satz. Jeder, der glaubt, Präsenz, ist Vergangenheit, aus Gott geboren. In der originalen Sprache ist es genauso, Gegenteil. Das ist schon fertig in der Vergangenheit. Jeder, der glaubt, hat diese Wiedergeburt schon erlebt. Wenn es umgekehrt wäre, bräuchten wir die Zukunft im zweiten Satz. Jeder, der glaubt, wird irgendwann aus Gott geboren werden. Das ist aber nicht, was die Stelle sagt. Alle Gläubige sind neu geboren. Unsere Täuflinge sind jetzt schon neu geboren. Es muss so sein, weil wir früher tot waren in unseren Verfehlungen und Sünden. Wir waren wie dieser trockene Haufen von Knochen, den Hesekiel erlebt hat und von uns davon erzählt hat in Kapitel 37. Gott lässt Sehnen und Fleisch über diesen Knochenhaufen wachsen und er überzieht uns mit Haut und gibt uns Odem, so dass wir lebendig werden. Und wir erkennen dann, dass er der Herr ist. Das waren jetzt Worte von Hesekiel 37. Okay, das Wasser der Taufe erzeugt nicht unsere Wiedergeburt, sondern ein geistliches, unsichtbares Wasser des Heiligen Geistes. Dieses Wasser macht das. Eine geistliche und unsichtbare Taufe des Geistes Jahwes. Heißt das dann, dass die physische Wasser und sichtbare Taufe, dass das unwichtig ist? Nein. Dieser physische Wasser ist eben eine Feier für die schon geschehene geistliche Taufe. Das ist der Moment, wo die Wiedergeburt öffentlich vor der christlichen Gemeinde gefeiert wird und vor der christlichen Familie. Diese Taufe ist auch Teil unserer Heiligung. Die Heiligung bedeutet, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und nach seinem Willen leben wollen. Ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums gibt er uns den bekannten Missionsbefehl. Er sagt, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es ist Gottes Wille, dass wir es machen. Und ein neugeborenes Herz will mit Freude das machen, was uns Gott befiehlt. Wir sehen diesen Willen zum Beispiel auch beim Äthiopier, dem Philippus unter der Anleitung des Heiligen Geistes begegnet ist. Der Äthiopier, er liest aus dem Buch Jesaja. Philippus sagt ihm, über wen Jesaja spricht und verkündet das Evangelium. Und der Äthiopier will sich dann taufen lassen. Ich lese es immer bis an eine längere Stelle, aber ich finde es sehr wertvoll, jetzt zu lesen. Apostelgeschichte 8, von 27 bis 38. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, das ist ein Eunuch, ein Gewaltiger der Kandake, das ist ein Autoritätstitel, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um ihn in Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und sah auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Er bat den Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so macht er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Das ist Jesaja 37, 7 bis 8. 53, Entschuldigung. Jesaja 53, 7 bis 8. Dankeschön. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber öffnete seinen Mund und begann von dieser Schrift aus, ihm das Evangelium von Jesus zu verkünden. Als sie aber auf dem Weg vorzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer. Und er taufte ihn. Manchmal ist keine Antwort die beste Antwort. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er wird getauft. Nichts hat ihn gehindert, getauft zu werden. Er hat geglaubt. Er hat das Evangelium Jesu angehört und er hat es angenommen. Ich möchte mit zwei längeren Stellen abschließen, wo Paulus es besser formuliert, als jeder Prediger das jemals könnte. Wo Paulus genau das anspricht, was heute gefeiert wird. Die Wiedergeburt von Lukas, Celine, Bob und David. Und danach schließe ich mit einem Gebet ab. Titus 3, 4 bis 7. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Herrn, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Kolosser 2, 9 bis 12. Denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit dem lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Herr, ich will dir danken, dass du so wunderbar bist, dass du enorm bist und dass deine Liebe unbegreiflich ist. Ich danke dir so sehr, dass du uns zu dir ziehst und dass du uns im Glauben bewahrst, hältst und dass du nicht aufgehört hast, deine Gemeinde auszubauen. Ich danke dir so sehr für den so schönen Glauben von Celine, von Lukas, von David und von Bob. Hält sie bei uns, wie du uns auch weiterhältst. Dass wir dich weiterlieben. Und dass dir von uns jeder Ehre, aller Ehre sei. Aller Macht, aller Weisheit, alles im Namen Jesu Christi. Amen.